Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Heute im Studio mit Jürgen Rendl.
Nachrichten.
EU-Gipfel. Streit zwischen Fico und Zelensky. Städte und Gemeinden warnen vor Gefährdung der Krankenhausversorgung. Slowakische Wirtschaft erwartet 4,3% Inflation für 2025. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird seine Teilnahme im EU-Gipfel im Dezember vor allem wegen eines Streits mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Erinnerung behalten. Stein des Anstoßes war die Frage des Erdgastransits durch die Ukraine ab dem 1. Januar 2025. Wie Fico nach dem Ende des Gipfels in Brüssel sagte, lehne Zelensky den Transit von russischem Erdgas durch die Ukraine völlig ab und schade damit den Interessen der Slowakei. Laut dem ukrainischen Präsidenten bezahle sein Land für den Krieg mit Russland viel mehr als dessen Nachbarländer, einschließlich der Slowakei, für die Energieimporte nach dem Ende des russischen Gastransits durch ukrainisches Gebiet ab dem 1. Januar teurer werden. Die Ukraine verliert Menschenleben, so Zelensky am Donnerstag nach Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel. Der Verband der Städte und Gemeinden der Slowakei, ZMOS, ist besorgt über die Situation im slowakischen Gesundheitswesen. Er warnt davor, dass die drohende Gefährdung der Krankenhausversorgung langfristig negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben könnte. Wie ZMOS anmerkte, verfolge man die Schritte der Regierung zur Erfüllung der Forderungen der medizinischen Gewerkschaften. Zuletzt haben mehr als 3.300 Krankenhausärzte in der gesamten Slowakei aus Protest gegen die Unzufriedenheit mit der Situation im Gesundheitssystem gekündigt. Sie erklärten sich bereit, die Kündigungen zurückzuziehen, wenn die Regierung ihren Forderungen nachkommt. Dazu zählt unter anderem die Erfüllung der Gehaltserhöhungen, die im Memorandum von 2022 festgelegt wurden. Die Inflationsprognose für das nächste Jahr ist im Vergleich zu jener vom Oktober 2024 von 5 auf 4,3% gesunken. Es wird erwartet, dass die slowakische Wirtschaft im Jahr 2025 um 1,7% des Bruttoinlandsprodukts wachsen wird. Dies gab der slowakische Rat für Verantwortung im Staatshaushalt, RRZ, am Donnerstag bekannt. Das Wirtschaftswachstum werde demnach nicht nur durch die Steigerung der Inlandsnachfrage aufgrund der Bereitstellung allgemeiner Energiesubventionen, sondern auch durch negative Entwicklungstrends im Ausland beeinflusst.
Tagesthema.
Im Nationalpark Slowakischer Karst ist es zu einer zweiten Entlassungswelle gekommen. Drei Mitarbeiter erhielten ein unangenehmes Weihnachtsgeschenk. Der neue Leiter hat in den letzten 4 Monaten insgesamt 10 Stellen in der Organisationsstruktur gestrichen. Im Mai dieses Jahres hat Umweltminister Tomasz Taraba, nominiert von der SNS, den damaligen Direktor der Nationalparkverwaltung, Milan Olegschak, abberufen und Martin Golian mit dessen vorübergehender Leitung beauftragt. Wie es damals seitens des Umweltministeriums hieß, plane man ein ordentliches Auswahlverfahren für den Posten des Direktors der Nationalparkverwaltung auszuschreiben. Bisher ist dies allerdings nicht geschehen. Die stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt von der oppositionellen PS, Tamara Stolova, sah in Olegschaks Entlassung einen Akt der Abrechnung von Minister Taraba. Olegschak habe sich für seine Mitarbeiter eingesetzt und ihre sinnlose Entlassung abgelehnt, so Stolova. Somit sei er Minister Taraba lästig geworden, worauf dieser beschlossen habe, Olegschak loszuwerden. Der slowakische Karst ist das größte Karstgebiet nicht nur in der Slowakei, sondern auch in Mitteleuropa. Er wurde im Jahr 2002 zum Nationalpark erklärt. Seine Zonierung wurde Ende letzten Jahres genehmigt. Daher sah die Organisationsstruktur 30 Mitarbeiter vor. Im Zuge der Konsolidierung wurde die Zahl der Mitarbeiter jedoch erheblich verringert. Auf die jüngsten Entlassungen reagierte auch der ehemalige Verwaltungsdirektor des Nationalparks Slowakischer Karst, Milan Olegschak. Der Direktor Martin Golian hat im September 7 Stellen gestrichen. Jetzt hat er im Rahmen der Konsolidierung 3 weitere Stellen gestrichen. Sie haben viele Jahre lang zum Wohle des Naturschutzes und des öffentlichen Interesses gearbeitet. Das ist keine Konsolidierung mehr. Es ist ein direkter Abbau von Fachkräften im Nationalpark, wo qualifizierte Mitarbeiter das Herzstück der Arbeit sind. Viele Experten zeigen sich nun besorgt, ob der Nationalpark mit der dezimierten Zahl der Mitarbeiter die geplanten Aufgaben noch erfüllen kann. Auch der Rat des Nationalparks hat auf die aktuelle Situation reagiert. Drei Mitglieder sowie dessen Vorsitzender Miroslav Fulin traten zurück. Die derzeitige Situation überschreitet bereits die Grenze. Mit dem Verlust dieser Leute im Vorstand geht auch die Unterstützung für den Naturschutz verloren. Mitarbeiter, die eigentlich für die Geschäftsführung zuständig sein sollten, wurden entlassen. Diejenigen, die geblieben sind, wurden mit Füßen getreten, weil sie nicht in der Lage sind, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. So Miroslav Fulin, der ehemalige Vorsitzende des Rats des Nationalparks Slowakischer Karst. Dessen aktueller Direktor Martin Golian erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme, die Entlassungen seien auf Grundlage der genehmigten Konsolidierung der öffentlichen Finanzen für die Jahre 2025 bis 2027 vorgenommen worden. Laut Golian sind für das nächste Jahr Projekte geplant, die mit der gegebenen Anzahl der Mitarbeiter auskommen sollen.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, und nun kommen wir zum Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Aus der Rundfunkpyramide in Bratislava grüßen Sie diesmal Tonmeister Abdul Ghani Arud am Mischpult und Kerstin Jakubik am Mikrofon. Die Vorweihnachtszeit ist wie immer angefüllt mit Vorbereitungen aufs anstehende Fest. Da wird geputzt, geschmückt, geplant und auch gebacken. In diesem Zusammenhang haben wir für Sie ein fast verschwundenes Backwerk aus der Mittelslowakei wiederentdeckt. Eine weitere nette Tradition im Advent sind die zahlreichen Musikveranstaltungen, bei denen man auch so manches neue Talent entdecken kann, wie wir Ihnen zeigen werden. Und wie sah das Weihnachtsfest eigentlich früher in den Häusern der Aristokraten aus? Auch das wollen wir uns heute an einem konkreten Beispiel ansehen. Zu unseren Beiträgen wünschen wir Ihnen wieder gute Unterhaltung.
Made in Slovakia.
Die ehemalige Bergbaustadt Kremnica in der Mittelslowakei hat ihren Besuchern so einiges zu bieten. Es gibt da das Münzen- und Medaillenmuseum mit der alten Münzprägeanstalt, das Kitschmuseum oder auch die Gasse der berühmten Nasen, die slowakischen Humoristen gewidmet ist. Und seit dem Jahr 2019 gibt es im historischen Stadtzentrum auch die Nachbildung einer historischen Konditorei. Diese Konditorei wurde für ein ganz konkretes Gebäck eingerichtet, das hier in Kremnica entstanden ist und das man nun auch wieder hier kaufen kann. Dafür sorgt Martin Wahanjowski, der Eigentümer dieser Konditorei, die diese kleinen Leckereien mit der ungewöhnlichen Bezeichnung Atkariho Kremnitske Krumple, auf Deutsch Atkaris Kremnitzer Kartoffeln, herstellt.
Atkaris Kremnitzer Kartoffeln sind ein spezielles Gebäck, das hier in Kremnica schon vor über 100 Jahren in der Backwerkstatt von Alois Atkari hergestellt wurde. Leider dauerte die Produktion nur bis zum Jahre 1950, denn bei der Verstaatlichung hatten die Kommunisten die ganze Werkstatt und alles Eigentum konfisziert. Damit endete dann auch die offizielle Herstellung der Kremnitzer Kartoffel.
Dabei hatte Alois Atkari seinen Betrieb aus eigener Kraft aufgebaut. Wie Martin Wahanjowski herausfand, war Atkari als ausgebildeter Konditor am 1. Mai 1900 aus dem serbischen Wirschatz nach Kremnica gekommen. Dort heiratete er ein Jahr später Anna Roxer und gründete seine Konditorei. Diese überdauerte Österreich-Ungarn als Zugrasda, die Tschechoslowakei als Cukrárna und auch den slowakischen Staat als Konditorei. Doch als er sie 1950 in die Hände des arbeitenden Volkes übergeben musste, wurde sie geschlossen.
Die Frauen, die bei der Familie Atkari als Hilfskräfte gearbeitet hatten, wurden ebenfalls gekündigt. Auf diese Weise gelangte das Rezept unter die Einwohner von Kremnica. In manchen Familien hier werden die Kremnitzer Kartoffeln noch heute gebacken. Ich kenne diese Krumple noch von der Großmutter meiner Mutter. Bei ihr gab es die immer zu Weihnachten. Nur offiziell gab es sie nicht mehr. Und das war für mich so ein Impuls, den Leuten hier in Kremnica die Kremnitzer Kartoffeln in ihrer offiziellen Version zurückzugeben. Also haben wir 2019 diese historische Backwerkstatt eröffnet. Hier spielt sich alles ab, der gesamte Herstellungsprozess.
In der neu eröffneten Backwerkstatt, die man in Kremnica direkt über dem Informationszentrum im Stadtzentrum finden kann, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Hinter großen Schaufenstern eröffnet sich den Besuchern ein Blick auf die historische Einrichtung, in denen die Konditormeisterinnen in Kleidern, die der Mode vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts nachempfunden sind, mit weißen Schürzen und Hauben das einzigartige Backwerk von Hand zubereiten. Eine von ihnen, Lenka Tutschekova, verrät, wie genau das geht.
Die Herstellung beginnt damit, dass wir hohle Biskuitteilchen backen. Hohl sind sie, weil wir sie anschließend mit unserer ausgezeichneten Buttercreme füllen. Und zwar verwenden wir dazu einmal eine helle Vanillecreme und dann eine Kakaocreme. Dann werden zwei Biskuitteilchen mit jeweils einer Creme zusammengefügt. Wenn man also in dieses Gebäck hineinbeißt, sieht man zwei Schichten. Und das ist eigentlich die Basis für die künftige Kremnitzer Kartoffel. Die so entstandenen Gebäckteilchen werden nun mit der wichtigsten, aber auch geheimsten Zutat besprüht, die wir Liebeselixier nennen.
Dieses Liebeselixier soll angeblich dafür sorgen, dass man sich nicht nur in die Kremnitzer Kartoffeln, sondern auch in die Stadt Kremnica verliebt. Für den Namen Kremnitzer Kartoffel sorgte übrigens der nächste Schritt. Das angefeuchtete Biskuitteilchen mit Cremefüllung wird nun nämlich in einen Teig aus Walnüssen und Zucker gehüllt und so geformt, dass es an eine Kartoffel erinnert. Ähnlich also wie bei den Marzipankartoffeln. Als letzter Schritt werden diese Krumple noch in Kakao gewälzt und mit Hilfe eines Stempels mit dem Buchstaben A aus der Unterschrift ihres Erfinders Atkari versehen, als Dank dafür, dass er uns dieses süße Erbe hinterlassen hat. Denn so in etwa sah auch das Rezept vor über 100 Jahren aus, wie Martin Warhanowski erklärt.
Ein Rezept für Atkaris Kremnitzer Kartoffeln, also eins, unter dem sein Name stehen würde, gibt es nicht mehr. Ich habe deshalb mit dem Rezept begonnen, das ich von meiner Mutter und meiner Großmutter bekommen hatte. Allerdings waren hier in Kremnica mehrere Rezepte im Umlauf, also habe ich angefangen, sie zu sammeln. Dabei kamen über 20 verschiedene Versionen zusammen. Das Prinzip war bei allen Rezepten mehr oder weniger gleich. Biskuitteilchen, gefüllt mit zweierlei Creme, eingehüllt in einen Nussteig und in Kakao gewälzt. Das Problem war, dass die Leute nach Einstellung der offiziellen Produktion anfingen zu sparen. Als ich dann die einzelnen Rezepte ausprobierte, waren mir einige überhaupt nicht gelungen, einige nur schwer und vor allem der Geschmack war ganz anders, als ich es kannte. Der Grund dafür waren die Zutaten, die in den einzelnen Varianten verwendet wurden.
Und so experimentierte Warhanowski Abend für Abend mit seiner Frau in der Küche, bis sie die perfekte Kombination aller Zutaten gefunden hatten. Mit diesem Rezept startete dann auch die historische Konditorei, mit der er unter anderem bei den Einwohnern von Kremnica auch die Liebe zu ihrer Heimatstadt ankurbeln wollte. Und auch für alle anderen will er ein Vorbild sein, denn wie er sagt, können solche vergessenen Geschichten, die wieder aufleben, einem so kleinen Land wie der Slowakei noch mehr Glanz verleihen. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, hat Musikredakteur František Strempek wieder Weihnachtsmusik für Sie parat. Diesmal ist es die Sängerin Sonja Horniaková mit ihrem Titel Koleda, also Weihnachtslied.
Kulturspiegel.
Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen, soll ein großer Mann einmal gesagt haben. Damit wir also möglichst viel Freude am Leben haben können, ist es gut, wenn junge Musiktalente gefördert werden. So wie etwa beim Wettbewerb Pressburger Paganini, der im November 2024 schon zum 27. Mal stattfand. Dort stellen sich alljährlich junge, talentierte Geigenspieler aus dem In- und Ausland einer Fachjury sowie auch der Öffentlichkeit vor. Gegründet wurde dieser Wettbewerb vom Instrumentenhersteller und Musikbegeisterten Stanislav Petko-Marino und sein Unternehmen Dovina, das für seine Gitarrenproduktion berühmt ist, gehört auch heute noch zu den Sponsoren dieser Veranstaltung. So erhalten die Sieger in etwa Sachpreise wie Geigenbögen von Dovina. Dank solcher privater Gönner und des Organisators des Wettbewerbs des Stadtbezirks Bratislava Altstadt konnten auch beim 27. Jahrgang wieder die besten Geigenspieler und Spielerinnen ihr Können unter Beweis stellen, wie einer der Organisatoren Borivoj Medelski berichtete.
Am erfreulichsten war die Tatsache, dass sich diesmal eine Rekordzahl von 44 jungen Geigenspielern angemeldet hatte, von denen 41 auch real in vier Kategorien wetteiferten. In der ersten Kategorie siegten Vivien Jajcaj und Roman Janoschka, beide von der Musikschule auf der Panenská Straße in Bratislava. Der achtjährige Roman ist dabei der Sohn des Siegers vom Pressburger Paganini 1999.
Der absolute Sieger des Wettbewerbs Pressburger Paganini 2024 wurde Michal Kovacic aus Žilina. Die Leistungen der kleinen Künstler bewertete eine Fachjury unter Leitung der absoluten Siegerin aus dem Jahr 2013, Teresia Hledikova. Heute ist sie bereits eine etablierte Geigensolistin, die schon bald ihr Studium an der Akademie der Musischen Künste in Prag abschließt und bereits in zwei Prager Orchestern mitwirkt. Musik. Und wie wertet die Künstlerin den aktuellen Jahrgang des Pressburger Paganini?
Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass ich in diesem Jahr Vorsitzende der Jury sein konnte. Der Wettbewerb war auch in diesem Jahr unglaublich gelungen. Wir haben hier hervorragende Leistungen gesehen. Die Kinder waren sehr gut vorbereitet und dafür möchte ich mich auch bei den Lehrkräften bedanken. Es gab sogar so ausgezeichnete Leistungen, dass sie sicher auch eines Konservatoriums würdig wären.
Hledíková selbst war 2013 Siegerin des Pressburger Paganini. Kann man sagen, dass ihr dieser Wettbewerb bei ihrer weiteren Karriere geholfen hat?
Ich denke, dass der Pressburger Paganini zusammen mit weiteren Wettbewerben sicher dazu beigetragen hat. Und er hat nicht nur mir, sondern einer großen Anzahl weiterer Musiker geholfen, die ebenfalls hier angefangen haben. Ich selbst habe mindestens 5 oder 6 Mal am Pressburger Paganini teilgenommen und wurde jedes Jahr ein bisschen besser. Der Wettbewerb war mein Ziel. Da wusste ich, wofür ich übe. Auf diese Weise habe ich gelernt, kontinuierlich zu arbeiten, mich vorzubereiten und ein Ziel im Leben zu verfolgen.
Und auch weitere Künstler sind diesen Weg gegangen, so beispielsweise auch die berühmten Janoschka-Brüder. Einen schönen Abschluss findet der Pressburger Paganini übrigens wie jedes Jahr in Wien, wo die Sieger des Wettbewerbs ein Konzert im Slowakischen Kulturinstitut geben. Diesmal ist das am 11. März. Dort erhält der Gesamtsieger dann auch den Wanderpokal des Bürgermeisters der Altstadt von Bratislava und auch das österreichische Publikum bekommt die Möglichkeit, die jungen Geigentalente kennenzulernen.
Unterwegs in der Slowakei.
Weihnachten zählte in der Vergangenheit auch bei der Aristokratie zu den wichtigsten Festen. Auch hier auf dem Gebiet der heutigen Slowakei trafen sich ihre Familien in ihren Stadtpalais, das festliche Abendmahl hatte mehrere Gänge und es wurden Geschenke verteilt. Davon, wie so ein Weihnachtsfest beispielsweise bei der Adelsfamilie Andrassy auf Schloss Betlehr im Osten der Slowakei aussah, konnten sich die Besucher am dritten Adventswochenende überzeugen. Das Schloss Betlehr ist gegenwärtig der einzige Adelssitz in der Slowakei, in dem die ursprünglichen Sammlungen erhalten geblieben sind. Im Besitz der Familie Andrassy befand es sich rund 370 Jahre, aber erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde es zu einer Residenz umgebaut, die der damalige Graf Emanuel Andrassy als Jagdschloss und Museum nutzte. Die Familie Andrassy verbrachte das Weihnachtsfest meist in Budapest, wo sich die ganze Familie traf. Später kehrte sie allerdings nach Schloss Betlehr zurück, wo man die Feiertage auch mit der Dienerschaft beging. Das Weihnachtsmahl hatte meist 7 Gänge, aber manchmal waren es auch bis zu 25, wie die Archivarin des Museums Betlehr, Katarina Banjaschowa, zu berichten weiß.
Zu den typischen Speisen zählten auch Austern, Muscheln, Froschschenkel, Biber oder Otter. Und zwar deshalb, weil diese Tiere mit den Fischen im Wasser lebten und deshalb nicht als Fleisch, sondern als Fastenmahlzeit betrachtet wurden.
Selbstverständlich durfte auf dem reich gedeckten Tisch auch das Weihnachtsgebäck nicht fehlen, so zum Beispiel Lebkuchen, die bereits seit dem 14. Jahrhundert bekannt sind, oder ein Hefezopf. Die Herkunft von letzterem beschreibt die Restauratorin Anna Lachowa folgendermaßen.
Zum ersten Mal wurde er schriftlich von einem Benediktinermönch erwähnt. Es handelt sich im Grunde um einen Kuchen, der das eingewickelte Jesuskind darstellen soll. Aus diesem Grund wird er auch geflochten.
Wie die Besucher auf ihrem Rundgang durch das weihnachtlich geschmückte Schloss weiter erfahren, zählten zum beliebtesten Weihnachtsgebäck der Schlossherren auch das Linzer Gebäck. Das war ursprünglich als Linzer Torte bekannt, wurde aber später in einfache Linzer Plätzchen abgewandelt, wie wir sie bis heute kennen. Wie die Museumsmitarbeiterinnen erklären, soll sich selbst Kaiserin Sissi dieses Gebäck gegönnt haben, obwohl sie ansonsten sehr streng auf ihre Linie achtete. Und auch hier erklärt Restauratorin Lachova die Herkunftsgeschichte.
Das Gebäck ist im Grunde 370 Jahre alt. Zum ersten Mal wurde das Rezept von einer Gräfin aus Slowenien notiert. Später wurde es vom Konditor Vogel aus Österreich feiner und haltbarer gemacht. Das hieß dann Katzenaugen und es wird behauptet, dass es ein sehr glücksbringendes Gebäck sei. Man sagt, wer am Heiligabend 7 Linzer Plätzchen isst, der wird das ganze Jahr über Glück haben.
Im Schloss gab es natürlich auch einen Weihnachtsbaum und Geschenke, wobei nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern beschenkt wurden. Sogar die Dienerschaft und die Armen wurden von den Herrschaften bedacht. Nach den Feiertagen blieb die Familie Andraschi dann auf Schloss Betlia, um sich dem Wintersport und der Jagd zu widmen. Eigentlich gehört zum alljährlichen Weihnachtsprogramm auf Schloss Betlia auch ein Weihnachtsmarkt, der direkt ans Schloss grenzt. Dieses Jahr hatte der Veranstalter, die Kulturinitiative GemArt, allerdings den Standort vom Schloss weg in die Ortsmitte der Gemeinde Betlia verlegt. Damit wollte man ein Zeichen setzen und Unzufriedenheit mit den jüngsten personellen Veränderungen im Schloss Betlia äußern. Erst Ende November hatte nämlich der vom Kulturministerium eingesetzte neue Chef des slowakischen Nationalmuseums Anton Bittner völlig unerwartet eine neue Direktorin für das Museum in Betlia bestellt, und zwar die ehemalige Journalistin und Pressesprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Andrea Predajnova. Was das für das Schloss Betlia bedeuten wird, bleibt abzuwarten. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Tonmeister Abdul Ghani Arud und Redakteurin Kerstin Jakubik verabschieden sich von Ihnen und wünschen allen Hörerinnen und Hörern noch ein schönes viertes Adventswochenende. Auf Wiederhören, do počutia.
Magic happened the day I saw you. I remember the panic invading both of my hands. Well, I wanted to be so funny. Instead, I acted like a dummy. But it was worth all the money in the world. I really thought you would never keep me. Yet now we share each other's secrets. We're so cool. 'Cause all I want is you. Wanna be with you, my darling. Yeah, I wanna be with you. Simply put, I fell for you. Yeah, I fell for you, my angel. Yeah, I think I fall for you. We always found a way to push through another day. Sometimes it's harder than we thought, but we stand together and we love each other. Every laugh, every fight, every day. Yeah, I really
really don't think that I deserve you. You should be with someone who suits you, someone better than me in any way. 'Cause all I want is you. Wanna be with you, my darling. Yeah, I wanna be with you. Simply put, I fell for you. Yeah, I fell for you, my angel. Yeah, I think I fall for you. We all